nur jetzt nach, wo habe ich steuerliche Vorteile zu investieren, macht auch wieder keinen Sinn. Also es muss schon, also wie eigentlich bei allen im Leben, alles muss erstmal vor Steuern oder vor Steuervorteilen Sinn haben bzw. sinnvoll sein. Und wenn dann noch ein Steuervorteil obendrauf kommt, dann ist es eine geile Kombination. Aber etwas nur zu tun aus steuerlicher Förderung und sonst keinen weiteren Vorteil drin zu sehen, das ist eher dumm.
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. In dieser Folge erfährst du, wie du dir Wissen zum Thema Teilfreistellung und Vorabpauschale zu Nutzen machen kannst. Und los geht's mit der heutigen Folge zu einem Megathema. Das spricht wahrscheinlich in erster Linie so ein bisschen die Nerds unter euch an. Wir haben es aber deswegen rausgesucht, einmal, weil Julian auch ein Nerd ist und sich das Thema gewünscht hat, in Anführungszeichen. Aber weil es, auch wenn es vielleicht ein bisschen dröge klingt, durchaus für alle, die was mit dem Thema Investment zu tun haben, zwar komplex, aber gleichzeitig auch relevant ist. Und dementsprechend versuchen wir heute mal einen guten Mix aus Wissenspodcast und gleichzeitig nicht zu nerdig werden zu lassen, zu kreieren. Und Julian, ich würde dich bitten, auch wenn das eins deiner der Themen ist, in denen du dich verlieren kannst, dass hier heute was ist jetzt das richtige Adjektiv? Moderat und interessant zu gestalten. Genau, aber schieß doch mal los. Worum geht es grundsätzlich bei den Themen Teilfreistellung und Vorabpauschale?
Vielen lieben Dank für deine liebe Anmoderation, wie immer. Und ja, natürlich werde ich versuchen und mich bemühen, das einigermaßen oberflächlich und verständlich zu formulieren. Du stellst eine gute Frage, worum geht's da? Grundsätzlich sind beide Themen, also die Teilfreistellung bei Geldanlagen und wie auch die Vorabpauschale bei Erträgen, beides Steuerthemen. Und dann sagt jetzt der eine oder andere, oh, mega langweilig, und der nächste, juhu, geil, da kann ich Steuern sparen. Beides gleichzeitig relevant. Lass uns gerne beide Punkte heute kurz mal belichten, sodass man zumindest einen groben Überblick, also eine Idee davon hat, worum geht's da und welche Auswirkungen kann das auf mein Geld haben?
Jo, sehr gerne. Lass uns doch mal mit der Vorabpauschale starten. Was ist das?
Ja, gerne. Stell dir mal vor, du bist der Staat und freust dich jedes Mal, wenn Bürger Geld verdienen, dann verdienst du ja mit durch Steuern. So ist es bei Geldanlagen grundsätzlich auch. Wir wollen jetzt gar nicht da in die Tiefe gehen. Der Vorteil ist, bei Geldanlagen, du zahlst tendenziell weniger Steuern als bei Einkommen, aber trotzdem zahlst du auch einen Teil auf deine Gewinne an Steuern. Und das immer dann, wenn der Gewinn dir zufließt. Beispiel, du legst heute Geld an und gehst erst in 20 Jahren dran, dann ist es erstmal so, dass der Staat 20 Jahre warten muss, bis er dann seinen wohlverdienten Steueranteil abkriegt. Es sei denn, du hast Anlagen, die Gewinne ausschütten, wie zum Beispiel Dividenden. Die fließen dir natürlich in immer unterjährig zu und werden dann schon besteuert. Und so haben wir ein Ungleichgewicht zwischen ausschüttenden Anlagen und thesaurierenden, also wieder anlegenden, wo die Gewinne drinnen bleiben. Und da hat der Staat gesagt, ja, das ist doof, ich möchte schon auch unterjährig einen Teil der mir zustehenden Steuern schon haben. Und dafür wurde die Vorabpauschale ins Leben gerufen. Das heißt, auch dann, wenn du bei einer Anlage noch nicht die Gewinne realisierst, ist schon unterjährig, also in jedem Jahr einmal, ein Teil der potenziell entstandenen Gewinne zu versteuern, wird automatisch von deinen Guthaben verrechnet, sodass der Staat auch immer an seinen zustehenden Anteil bekommt. Und deswegen vom Wort auch kann man es ganz gut herleiten, die Gewinne werden schon vorab pauschal besteuert.
Kannst du erklären, weshalb davon so in den letzten Jahren irgendwie relativ wenig die Rede war? Oder zumindest habe ich wenig davon gehört?
Ja, das ist total nachvollziehbar. Ungefähr seit 2018 gibt es dieses System. Und das sagt, immer dann, wenn du in einer aus Sicht des Staates recht sicheren Geldanlage Gewinne erzielt hättest, das ist quasi so der Grundzins, dem immer unterstellt wird, musst du auch in anderen Anlagen, wie zum Beispiel in Aktienfonds, ETFs, die Gewinne dann besteuern. Und wenn man jetzt mal zurückdenkt, dann 2018 bis vor 1, 2, 3 Jahren hatten wir immer einen niedrig Zinsumfeld beziehungsweise gar keine Zinsen. Und was bedeutet in diesem Fall eine sichere Anlage? Da sagt der Staat eine 15-jährige Bundesanleihe, also ein Kredit, den du mit 15-jähriger Laufzeit dem Staat gibst. Und das ist der Referenzzins. Und nur wenn der überhaupt signifikant positiv ist, wird der genommen und diesen Zinsanteil von deinen Anlagen musst du dann auch versteuern. Da es aber lange Zeit da Niedrigzinsen oder vor allen Dingen Negativzinsen gab, gab es gar keine Referenz. Also das funktioniert quasi, so ist die Bundesanleihe überhaupt im positiven Bereich. Wenn nein, gibt es das System Vorabpauschale auch nicht. Und dadurch, dass jetzt die Zinsen langsam wieder gestiegen sind, wird es jetzt erst relevant. Und es wird dann geschaut, wie ist dann an einem Stichtag aktuell der Referenzzins für diese 15-jährige Bundesanleihe. Und wenn der dann positiv ist, wird dieser Zins genommen. Und diesen Anteil musst du dann von deinen Kapitalerträgen, wenn die dann auch positiv gelaufen sind, vorab schon mal als zu versteuernden Anteil deklarieren.
Okay, ja gut, das kann ich nachvollziehen. Was muss ich denn als Anleger in der Hinsicht selbst tun?
Ja, da habe ich schon mal eine gute Nachricht. In der Regel sollte das deine verwahrende Stelle, also dein Depot, alles für dich tun. Das ist eine der Aufgaben, die die im Hintergrund machen. Manche besser, manche schlechter, das ist klar, aber grundsätzlich tun die das und das ist deren Aufgabe. Und die berechnen das alles, verkaufen dann auch schon für dich entsprechend Anteile, sodass du dann keine Rechnung bekommst, sodass du dann nicht einfach, weil du Geld irgendwo angelegt hast, von deinem Girokonto Steuern zahlen musst. Und um das noch so ein bisschen zu umgehen oder zumindest noch weiter Puffer zu haben, macht es natürlich total Sinn, an den Stellen, wo du dann deine Geldanlagen liegen hast, die das betrifft, deinen Freistellungsauftrag zu hinterlegen. Denn jede Person hat ja 1.000 Euro im Jahr an Kapitalerträgen auch frei. Und mit denen wird es automatisch dann verrechnet. Also bitte unbedingt Appell an jeden, diese 1.000 Euro dann auch intelligent an die verschiedenen Gesellschaften, welche auch immer das dann bei dir sind, aufteilen oder mit der Hilfe von irgendjemandem intelligent aufzuteilen. Aber bitte auf gar keinen Fall das nicht zu tun, weil dann zahlst du definitiv zu viel Steuern. Also nicht daran denken, ich habe da jetzt eine Geldanlage und die will ich ja gerade nicht veräußern, deswegen ist es gerade erstmal egal. Nein, ist es nicht, weil erstens die ausschüttenden Gewinne, die betrifft das, aber auch die Vorabpauschale als zweites für die wieder anlegenden Anteile. Damit ist es steuerlich nahezu gleich verortet.
Okay, das ist schon mal eine gute Nachricht, dass man relativ wenig selber machen muss, weil wahrscheinlich die allermeisten auch nicht könnten. Also und logischerweise irgendwie auch. Aber ja, fein, dass das gemacht wird. Vielen Dank. Was hat es denn mit der Teilfreistellung auf sich?
Ah, okay, ja, der zweite Bereich von dieser Podcast-Folge. Ich glaube, das wird noch deutlicher, wenn man ein Wort davor setzt, und zwar steuerliche Teilfreistellung. Das bedeutet, dass einige Geldanlagen nicht voll zu versteuern sind. Grundsätzlich sind die Gewinne aus Geldanlagen, also sogenannte Kapitalerträge, mit der Kapitalertragssteuer zu besteuern. Da werde ich nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen. Hab gerne das Ziel, von deinem gesamt zu versteuernden Einkommen einen möglichst großen, signifikanten Teil mit einer Kapitalertragssteuer versteuern zu müssen und nicht mit der Einkommensteuer, weil die Einkommensteuer ist in der Spitze ja 42% bzw. 45% und die Kapitalertragssteuer eben nur 25%, also fast nur die Hälfte. Und jetzt kommt das nächste Gute, dass bei einigen Geldanlagen gar nicht der gesamte Ertrag zu versteuern ist, sondern eben steuerlich ein Teil davon freigestellt ist. Nehmen wir das Beispiel der Königsklasse, ein Aktieninvestmentfonds. Und da ist jetzt ganz wichtig das Wort Aktieninvestmentfonds, denn wenn du dieses Vehikel nutzt, dann musst du dort nur 70% von deinen Erträgen versteuern. Anders als wenn du die Aktie selbst besitzt, da musst du die 100% versteuern, den Ertrag. Bedeutet, dass du einen Faktor von 0,7 hast auf deinen, nicht auf deinen, sondern auf den Kapitalertragssteuersatz. Also Kapitalertragssteuer 25%, darauf Solidaritätszuschlag von 5,5, also nicht obendrauf addiert, sondern von dem 25% nochmal 5,5, da kommen wir aber, glaube ich, auf 26,3 und 26,3 beim Aktieninvestmentfonds, dann mal 0,7, sind wir bei ungefähr über den Daumen 18%. Das heißt, man muss auf die Erträge beim Aktieninvestmentfonds nur 18% an Steuern zahlen, was natürlich ein Unterschied ist. Also wenn du die Aktie an sich hast mit 25% und noch ein krasserer Unterschied, wenn du Einkommen hast, für das du ja stark gearbeitet hast, also du hast ja viele Stunden am Tag gearbeitet und dafür musst du dann 42% bzw. 45% in der Spitze abgeben, versus bei intelligenten Geldanlagen liegst du selber in der Sonne, die arbeiten ja für dich, kümmern sich Profis drum, sogar noch viel besser als man selber könnte, viel effizienter und man muss dann sogar nur 18% drauf zahlen. Das halte ich persönlich für intelligentes Investieren.
Okay, also habe ich das richtig verstanden, dass wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Depot unter anderem einen Aktieninvestmentfonds habe, in den ich rein investiere und dann verkaufe ich was davon, dann muss ich auf diese Erträge nur 18% zahlen und mit der Kapitalertragssteuer hat's nichts mehr auf sich oder die kommt noch dazu?
Ist dann die Kapitalertragssteuer. Das ist, dass du die Kapitalertragssteuer auf einen Teil der Gewinne, in dem Fall auf 70%, zahlen musst. Und wie viel eine Anlage freigestellt ist, besagt die Kategorie der Anlage. Wenn du zum Beispiel einen vermögensverwaltenden Fonds hast, also zum Beispiel einen Mischfonds, und da die Quote der Aktien über die Hälfte ist, dann hast du zum Beispiel 15% Teilfreistellung. Hast du einen reinen Aktieninvestmentfonds, hast du 30% Freistellung und hast du einen Immobilienfonds, dann hast du sogar 60% bei den allermeisten als Freistellung. Aber bei Immobilienfonds muss man natürlich aufpassen, die haben auch viele Nachteile, zum Beispiel eine sehr geringe Rendite. In den meisten Fällen das Eintrittsgeld, also das Agio, ist in keinem Verhältnis zu der Ertragsaussicht. Dann hat man immer eine einjährige Kündigungsfrist, eine zweijährige Mindesthaltedauer. Also ob diese Anlageklasse nun wirklich ihre Daseinsberechtigung hat, sagen wir dahingestellt. Manche Banken aktuell haben so die Vertriebsstrategie, ja, die sind gerade in einem Gap, also sind gerade eher unterinteressant, deswegen kannst du sie gerade antizyklisch kaufen. Das macht aber nur Sinn bei Anlageklassen, die grundsätzlich ihre Daseinsberechtigung haben und die Aussicht auf eine schnelle Recovery. Das sehe ich jetzt persönlich gerade nicht so in dieser Anlageklasse. Deswegen nur jetzt nach, wo habe ich steuerliche Vorteile zu investieren, macht auch wieder keinen Sinn. Also es muss schon, also wie eigentlich bei allen im Leben, alles muss erstmal vor Steuern oder vor Steuervorteilen Sinn haben bzw. sinnvoll sein. Und wenn dann noch ein Steuervorteil obendrauf kommt, dann ist es eine geile Kombination. Aber etwas nur zu tun aus steuerlicher Förderung und sonst keinen weiteren Vorteil drin zu sehen, das ist eher dumm.
Ja, das wird die gleiche Diskussion sein wie die mit den Kosten. Dass das keinen Sinn macht, irgendwas zu kaufen, was besonders billig ist, aber gleichzeitig auch keinen Mehrwert bringt. Dann kann man es auch lassen. Gut, was ist das denn, was würdest du sagen, was ist denn jetzt der Vorteil, der aus diesen verschiedenen Themen wie Vorabpauschale oder Teilfreistellung resultiert?
Grundsätzlich können wir ja mal gucken, was das eigentlich bedeutet, das Wort Steuern. Da möchte der Staat ja gerne dein Verhalten steuern. Also er möchte irgendetwas von dir, was aus der Sicht vom Staat zum Gesamtnutzen der Volkswirtschaft beitragen kann. Und manchmal ist das sinnvoll, manchmal auch nicht, aber ich glaube, da macht es schon Sinn, ein Grundverständnis dafür zu haben, wo möchte er mich gerne steuern und wo kann ich dann gegebenenfalls einen Mehrwert für mich dann da rausziehen bei der Vorabpauschale. Da sollte ich einfach wissen, okay, auf jeden Fall meinen Freistellungsauftrag nutzen. Ansonsten ist es eher der Vorteil vom Staat, weil er dann natürlich auch schon während der Laufzeit der Anlagen dann seinen Steueranteil abbekommt. Aber bei dem Thema Teilfreistellung, da gibt es ja unterschiedliche Varianten. Je nachdem, welche Anlageklasse ich nutze, habe ich das gar nicht oder halt mehr. Und wenn ich sowieso in einem ähnlichen Bereich investieren will, macht es Sinn, vielleicht das so zu tun, dass ich halt einen möglichst großen Nutzen von dieser Teilfreistellung mitnehme, zum Beispiel über gut gemanagte, intelligente, erfolgreiche, qualifiziert ausgewählte, also quantitativ und qualitativ ausgewählte Aktieninvestmentfonds nochmal zusätzlichen Steuervorteil zu ziehen. Weil da geht es natürlich schon immer darum, wo habe ich netto am meisten davon. Und diese 30% Nichtbesteuerungsanteil, das kann tatsächlich schon mal ein Pfund sein, was ich zusätzlich noch für mich nutze. Und natürlich macht es auch Sinn zu gucken, wo habe ich grundsätzlich eine professionelle Depotgesellschaft, die alles reibungslos abwickelt, sodass ich auch nie irgendwelchen Ärger mit dem Finanzamt habe, dass es alles geregelt ist, automatisiert ist, ich mich darum nichts kümmern muss. Wo habe ich gegebenenfalls noch einen Dialog mit einem Berater, der mich nochmal auf Unterschiede hinweist, die jetzt speziell für dich dann als Anleger relevant sind. Macht es Sinn, mit diesem Wissen zum Beispiel Einzeltitel, also Einzelaktien zu kaufen, wenn ich weiß, ich muss dann hinterher den vollen Ertrag besteuern, muss dafür aber vorher auch eigentlich mehrere Stunden jeden Tag da investieren und passt es eigentlich mit dem Stundenlohn, den ich dann da investiere, und habe ich wirklich Zugang zu allem Wissen oder wo habe ich vielleicht unbewusste Inkompetenz, also weiß gar nicht, was ich nicht weiß und bin eher am Gamblen als wirklich strukturiert am Arbeiten, weil zum Beispiel ein Fondsmanager, der hat ja nicht das Ziel zu spielen und dadurch die maximale Rendite zu erzielen, sondern unter allen Szenarien, die am Markt passieren können, immer verantwortungsvoll das Geld anzulegen und auch so aufgestellt zu sein, wenn mal schwarze Schwäne, Imponderabilien, Marktverwerfungen kommen, dass es da auch nicht ein zu großes Risiko ist. Genau, und wenn da irgendwo sonst Fragen sind zu diesen beiden Themen, kann ich auch gerne nochmal anbieten, dass jeder Zuhörer, jede Zuhörerin gerne auf uns zukommt und wir nochmal die individuelle Person dann beraten, dass dann der Vorteil für halt diese individuelle Situation und die Zukunftswünsche dann sichergestellt ist.
Da gibt es ein geballtes Nerdwissen von Julian. Okay, was würdest du sagen, was ist das Fazit dieser Folge?
Man muss vielleicht nicht alles im Leben immer im Detail verstehen, aber einen grundsätzlichen Überblick über die relevanten Themen haben, also erstmal wissen, dass es die gibt und so ein kleines bisschen auch eine Vermutung davon haben, was da passiert. So ganz nach dem Prinzip Pareto, mit 20% Verständnis hast du schon 80% des Bildes für dich und dann das natürlich dann so steuern, dass man, wenn man das durch eigene Handlungen zum Vor- oder Nachteil regeln kann, dann lieber zum eigenen Vorteil und gerade bei ja, jungen Anlegern, wo es viel auch um Zinseszinseffekt geht über Jahre und Jahrzehnte, machen auch solche Themen langfristig im Ergebnis einen signifikanten Unterschied und können dazu führen, dass wenn man das clever gestaltet, man vielleicht auch mal 10 Jahre früher seine finanzielle Freiheit erreicht hat und dann nicht mehr arbeiten muss aus finanziellen Gründen.
Oh, das ist doch ein schöner Gedanke. In dem halten wir fest. Okay, dann würde ich sagen, damit verabschieden wir uns von allen, die uns zugehört haben und natürlich mit unserem klassischen Abgang. Keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder
und dein Julian Krüger. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns sehr gerne in der nächsten Folge.